Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die erste Folge im Mordfall in Frankfurt-Bockenheim. Wir haben auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi, können Sie uns abonnieren. Sie können aber auch das Buch zu unserem Podcast lesen mit demselben Titel, Spurenelemente mit dem großen E in der Mitte. Dort können Sie viele unserer Folgen nachlesen. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcastpartner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Mordfall Frankfurt-Bockenheim, war das eigentlich der einzige Mordfall in Frankfurt-Bockenheim?
Nein, ich habe gerade von der Polizei erfahren, dass es hier so einiges gab. Es gab auch mal eine Frau, die in einem Schrebergarten ermordet wurde und da mindestens noch ein paar Wochen gesessen hat, ohne dass sie entdeckt wurde. Also alles hier in Bockenheim ist anscheinend ein heißes Pflaster.
Ja, aber der Mordfall, um den es geht, der ist noch gar nicht, also für unsere Verhältnisse, noch gar nicht so lang her.
Richtig.
Der war nämlich im Februar vor, ja, mittlerweile 6 Jahren, also 2019.
Ja.
Und ja, was war da passiert?
Ja, da war Folgendes passiert. Es geht da um eine 32-jährige niederländisch-portugiesische Ärztin, Ines T. Sie kam am 17. Februar um 2019 von der Arbeit um 21 Uhr nach Hause und traf vor ihrer Haustür, ja, auf ihren Mörder. Es war nämlich ihr ehemaliger Freund, ein Industriemechaniker. Den hatte sie auf einer Dating-Plattform ein Jahr zuvor kennengelernt oder 1,5 Jahre. Und er hat sich aber 2018 dann auch schnell wieder von ihr getrennt, hat es dann aber bereut und ist schon am 2. Dezember 2018 zu ihr gegangen, also hat auf sie gewartet, auch vor ihrer Wohnung, weil er sie nämlich zurückgewinnen wollte. Während Ines T. das damals schon nicht mehr wollte, weil der ihr nicht ganz geheuer war. Ja, und als sie damals nach Hause kam, also dieses eine Jahr vorher, da hat er ihr das Handy, den Laptop und das Tablet weggenommen und hat darin überprüfen wollen, ob sie irgendwelche männlichen Kontakte hatte. Und dann hatte er sie in die Wohnung gedrängt, auf ihre Couch geworfen und hat ihr gedroht, dass er sie fressen wolle. Ines T. Ja.
Fressen. Das war wörtlich.
Fressen. Wörtlich. Ich will dich fressen. Und Ines T. hatte damals furchtbare Angst und sagte dann, dass sie ihn noch liebe und so hat sie das zumindest später auch der Polizei gesagt. Und sie hatte ganz großes Glück in diesem Jahr davor. Da klopfte nämlich plötzlich jemand an die Tür und Ines T. konnte weglaufen. Sie ist sofort zur Polizei gegangen, hat ihn angezeigt und erwirkte dann per Gericht ein Kontaktverbot wegen Stalkings und gewalttätigen Verhaltens.
Gab es da vorher schon?
Ja.
Das heißt, es war nicht so, dass er dann einfach vor der Tür stand, sondern die Kontaktversuche waren dann nach der Trennung schon auf andere Weise erfolgt.
Richtig. Und genau. Und deswegen hat sie ja dieses Verbot erwirkt. Und ja, dann hat er aber am 17. Februar 2019 auf sie gewartet. Er soll 3 Stunden in ihrer Einfahrt gestanden haben und habe dann lange, hat er wohl später gesagt, 1 Stunde lang auf sie eingeredet. Ja, und er hatte ein Messer in seiner Jacke dabei, ein 12 Zentimeter langes Küchenmesser. Ja, sie machte dann den fatalen Fehler zu sagen, dass er nicht der Richtige sei und hat sich umgedreht, um ihre Wohnungstür aufzuschließen. Und in diesem Moment hatte sie in seinen Augen ihr Leben verwirkt. Er stach von hinten auf sie ein mit dem Küchenmesser, mindestens 18 Mal in ihren Kopf und schnitt ihr anschließend die Kehle durch. Die Frau hat wohl auch sehr geschrien und die Nachbarschaft hatte auch die Polizei verständigt, aber die war eben noch nicht eingetroffen. Und ein ganz, ganz mutiger Nachbar war da auch. Der hat versucht, den Täter von ihr abzubringen, indem er ihn ja eine Mülltonne oder ihn mit einer Mülltonne beworfen hat. Der Täter ist dann geflüchtet. Leider war Ines T. zu diesem Zeitpunkt schon tot. Der Nachbar habe ihm sogar noch in die Augen gesehen und dann beschlossen, ihn mit dem Auto zu verfolgen. Doch Stefan B. hatte sein Auto wohl um die Ecke geparkt und er war nicht mehr zu bekommen. Er ist nach Hause gefahren, nach Funkstadt. Und später fand man heraus, dass er sich mit Tabletten umbringen wollte. Ja, B. soll in Funkstadt ein luxuriöses Haus bewohnt haben. Sein Vater hat ein gutgehendes mittelständisches Unternehmen geführt und auch der Bruder wohnte auf dem Gelände in seinem eigenen Haus. Und in dieser Nacht hat der Bruder sich Sorgen um Stefan B. gemacht, weil er immer noch Licht brannte. Und ja, hat ihn dann dort aufgefunden, blutend. Das kam, er hatte eine Kopfwunde, das kam wohl durch die Verletzung mit der Mülltonne. Er lag auf dem Boden und er hat unverständliches Zeug geredet, sagte der Bruder. Nur eines hätte er wirklich verstanden, und zwar deswegen, weil die beiden vor vielen Jahren mal zusammen Motocross gefahren sind und Stefan B. sagte, ich fahre noch eine Runde. Das hat der Bruder, der sich dann auch, Stefan B. hat in der ganzen Verhandlungsphase vor Gericht geschwiegen und der Bruder hat sich aber bei der Familie des Opfers entschuldigt und das alles erzählt. Also B. ist auch bereits tatsächlich in Funkstadt 2 Stunden nach der Tat schon festgenommen worden. Ich meine, der war natürlich schon im Fokus der Ermittlungen durch
Acht
diese.
Jahre, stimmt, das Annäherungsverbot oder gar, das heißt, er war da bekannt. Aber ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ich fahre noch eine Runde. Wer hat das jetzt gesagt?
Das hat Stefan B. zu seinem Bruder gesagt. Also der hätte die ganze Zeit vor sich hingeredet und man hätte es nicht verstanden, was er gesagt hat. Nur diesen einen Satz hat er verstanden und auch nur deswegen, weil sie damals immer gemeinsam Runden gefahren sind.
Okay, und dann
Ja.
hat er zu ihm gesagt, zu dem
Ich
Schneider,
fahre noch
ich
eine
fahre
Runde.
noch eine Runde. Also das hatte ja gar keinen Zusammenhang irgendwie.
Nein, eigentlich nicht, aber das lag wohl an diesem wirren Zustand mit diesen Tabletten, mit denen er vollgepumpt war und ob da, ich glaube, Alkohol war auch im Spiel. Ja, der Bruder von Stefan B. hat dann später auch noch ausgesagt, dass sein Bruder schon lange psychische Probleme hatte und er ihm auch angeraten hat, da professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er hätte aber nie geglaubt, dass sein Bruder gewalttätig werden könne. Und Stefan B. hat dann auch später vor Gericht gesagt, dass es eine Verzweiflungstat gewesen sei. Das Gericht aber glaubte an Heimtücke. Und so wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und zwar mit der Aussage, die Tat sei geplant gewesen und mit Vernichtungswillen begangen worden. Ja, das zu dieser grausamen Tat
Ich meine,
und
die Verzweiflung heißt ja jetzt nicht umgekehrt, dass es keine Heimtücke sein kann, oder? Ich meine, das Er kann sich ja in einer verzweifelten Situation
befinden. Für ihn selbst war das wahrscheinlich eine Verzweiflungstat, besonders wenn er psychische Probleme hatte. Aber ich glaube, dass es eben gerichtlicher dann anders gewertet wird.
Ja, also Verzweiflung als solche ist ja nichts, was einen in irgendeiner Weise schuldmindernd
anerkannt wird. Nein, nein, genau. Ja, das ist so eine Tat, die, ja, sowas könnte theoretisch vielen Menschen passieren, die Angst vor, ja, Stalkern oder Gewalttätern haben, die Kontaktverbote per Gericht erwirkt haben. Und das halte ich auch für ganz wichtig, da jetzt mal drüber zu sprechen. Denn wie gesagt, sowas ist ja, leider kommt das sehr oft vor. Und was bewirkt eigentlich so ein Kontaktverbot? Das ist ja schließlich kein physischer Schutz. Und ich denke, es stoppt.
Ja, ist ja kein Personenschutz irgendwie. Ne? Es ist ja nur der Verbot, es sich anzunähern. Und dann hält sich die Person da dran oder sie hält sich nicht da dran. Und wenn sie sich nicht da dran hält und es passiert erstmal nichts, dann kann es da nochmal eine weitere Ermahnung geben oder möglicherweise sogar eine Verurteilung deswegen. Aber wenn sich die Person genau einmal nicht daran hält zum Töten, dann ja, ist dagegen kein Kraut gewachsen.
Genau, und ich meine, das ist eben auch so, wenn jemand eine Straftat begehen möchte, dann hält er sich nicht an dieses Kontaktverbot, ne? Und auch ganz wichtig, auch für die Opfer gibt es dabei natürlich Schwierigkeiten. Die müssen nämlich Verstöße wie Sichtungen oder Nachrichten oder so und Anrufe dokumentieren zur Beweisführung. Und dann ist es auch so, wenn sich ein Opfer wegen einer Sichtung beispielsweise bei der Polizei meldet, ist es nicht etwa so, dass jede Polizeidienststelle sofort handeln kann? Ja, und das ist ja durchaus könnte eine große Gefahrenquelle sein, ne? Ein weiteres Problem ist, dass Stalker und Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sich generell meistens eben nicht an Kontaktverbote halten. Ja, es gibt natürlich Maßnahmen, die man dann aber ergreifen kann, also die per Gericht ergriffen werden können. Das sind natürlich zum einen diese elektronischen Fußfesseln oder sogar zeitlich begrenzter Personenschutz. Und bei einer hohen Gefährdungslage gibt es sogar eine Sicherheitsplanung, die mit Opferhilfe und Polizei durchgeführt wird. Und im schlimmsten Fall und bei sehr hoher Gefährdung kann so eine Person natürlich entweder verhaftet oder sogar in eine Psychiatrie verbracht werden. Ja.
Aber wie wird das Maß dieser Gefährdung denn festgelegt? Weil du ja gerade gesagt hast, hoch, sehr hoch, ja?
Genau, da gibt es eine sogenannte Risikoskala. Also, die erste Risikostufe, die als gering eingeschätzte Stufe, ist, wenn der Täter Einsicht zeigt und dann macht man auch nichts weiter. Bei einer mittleren Gefährdungsstufe, die wird ausgesprochen, wenn zum Beispiel ein Konflikt zu Aggressionen führt, allerdings der Täter dann auf eine Warnung anspricht. Das ist die mittlere Stufe. So, ein hohes Risiko ist es dann, wenn ein Täter Anzeichen von Kontrollzwang und Besessenheit zeigt und oder mehrfach Verbote ignoriert. Und eine extreme Gefahr gilt, wenn der Täter die Hemmschwelle verliert und eine hohe Gewaltbereitschaft zeigt. Ja, daran siehst du, je höher so ein Risiko ist, desto mehr Hilfe gibt es dann natürlich von außen. Da gibt es den Polizeischutz und wie gesagt die elektronische.
Nochmal den letzten Punkt, wenn er die Gewaltbereitschaft zeigt, also wenn er dann wirklich handgreiflich geworden ist.
Ja, ganz genau. Erst dann. Und das ist natürlich.
War das jetzt hier im vorigen Fall nicht so, dass der Täter, ich hatte das doch so verstanden, dass er dann das Handy hat sich geben lassen
genau.
und überprüft, war der da nicht handgreiflich geworden?
Doch war er wohl schon. Ich weiß natürlich nicht, welche Stufe das war. Also ich glaube nicht, dass er damals, das hätte man ja gelesen, wenn er eine Fußfessel gehabt hätte
Ja.
oder sowas. Ja, also vielleicht wurde das noch nicht als extrem oder als wirklich gefährdend eingestuft. Das nehme ich an, sonst wäre das vielleicht gar nicht so eskaliert. Aber wie gesagt, ich finde es nur einfach unglaublich wichtig, dass man dieses Thema einfach mal überdenkt und bespricht und sich fragt, ob inwiefern das wirklich hilfreich ist und wie man das Ganze eben verhindern kann.
Tja, ich glaube, das wirklich flächendeckend zu leisten, ne, wenn es eben solche Probleme im Vorfeld gab, das wird wohl ins All gar nicht schaffen. Ne.
Nein, und es bleibt ein Risiko, das einfach nicht zu unterschätzen ist, ja, trotz Kontaktverbot. Und das sieht man eben an diesem Fall dieser jungen Frau.
Meine, klar, ich sage ja immer, der gefährlichste Mensch, statistisch gesehen, im Leben eines Menschen ist der eigene Partner oder Ex-Partner. Ja,
Ja.
und möglicherweise der Ex-Partner, weil dann noch irgendein Groll dazu ist. Auf der anderen Seite, war denn das bei den beiden hier überhaupt eine richtige Partnerschaft? Kann man das so sagen? Also, sie haben sich ja irgendwie kennengelernt, hast du gesagt, irgendwie Internet und
Ob sie zusammen gewohnt haben, weiß ich nicht, aber sie waren eine Weile fest zusammen.
okay, das schon.
Genau, und dann hat er sich ja getrennt und nicht sie, sondern er. Und da war sie wohl schon ganz froh, weil sie da schon mitgekriegt hat, dass er irgendwie schwierig war oder vielleicht auch zumindest verbal aggressiv. Und wie gesagt, und als er dann sie wieder haben wollte, wer weiß, ob das auch damals schon mit Eifersucht zusammenhing oder da wollte sie ja eigentlich schon nicht mehr, ne? Und wie gesagt, nach dieser ersten, als er ihr das erste Mal aufgelauert hat, daraufhin hat sie ja dann dieses Kontaktverbot erwirkt. Ja, ich finde es nur, wie gesagt, ich meine, man unterschätzt mit Sicherheit oder man macht sich gar keine Gedanken darüber, was es für Frauen auch ausmacht, diese Angst zu wissen. Gut, ich habe das zwar jetzt alles eingeleitet, aber ich habe den jetzt schon mehrfach wieder gesehen oder er hat mich angerufen, er hat mir vielleicht gedroht und irgendwie passiert dann natürlich doch nicht das, dass diese Frau jetzt von einfach sicher ist, ja. Und klar, was will die Polizei auch machen? Drohen können viele Menschen, ja, aber da ist ja noch lange nichts passiert.
Ja, und wenn das, was dann passiert, bereits die fatalen Folgen hat, dann ist es eben zu spät. Ja.
Ja, das ist eine ganz dramatische Sache gewesen.
Ja,
Ja, ich.
und wir haben natürlich dann auch unsere Aufgaben gehabt in dem Fall, haben sogar beide Beteiligten untersucht. Das ist immer sehr gut natürlich, wenn es gerade unterschiedliche Handlungen gibt, wenn vielleicht auch noch sowas wie ein angegriffen sein des Tatverdächtigen im Raum steht, ja, bis hin zu einer möglichen Notwehr, aber auch generell, um einfach die Abläufe überprüfen zu können, das, was ein Angeklagter sagt, das, was Zeugen sagen, es ist immer sehr gut, wenn man dann eben auch den vermeintlichen Täter mit untersucht. Aber dazu werde ich dann in der nächsten Folge etwas mehr sagen.
Ja, dann kann ich Ihnen nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie sicher und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes.